Doppelstunde Sport.
Mein Name ist Christian Bollert und ich begleite Sie heute gemeinsam durch die Sendung mit meinem Kollegen Benny Zander.
Guten Abend.
Und Queens of the Stone Age Fan, darf man an dieser Stelle sagen.
Gerne, ja.
Ja. Wir hören folgenden Song, und zwar I Sat by the Ocean. Von dir auf welchem Position Platz?
Bei den Queens-Liedern im Moment Platz 4, würde ich sagen.
Und dann gleich mehr dazu zum Thema Sport. I Sat by the Ocean, Queens of the Stone Age. Und da fällt mir erstens auf, I Sat by the Ocean passt natürlich hervorragend zum Thema Sochi wegen Ozean, Schwarzes Meer
und so. Das stimmt, und das haben wir nicht geplant.
Nein. Platz 4 passt natürlich auch gut zu Olympia, ich sag mal Skispringen, obwohl da sieht es ja im Moment ein bisschen besser aus für die Deutschen.
Vorzüglich sieht es da aus, ja.
Und was auch noch passt, ist rein assoziativ, ich finde, dieser Song war eher Rennrodeln als Paarlauf oder so.
Du meinst vom Tempo und vom von der Werf.
Ja. Von der Geschwindigkeit.
Ja, 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 das stimmt. Ja. Das stimmt.
Also nicht vom Ausdruck, aber ja. Aber wir sind hier immer noch bei der Doppelstunde Sport und nicht bei der Analyse von Musik. Das wäre natürlich auch ganz interessant. Aber wir beschäftigen uns eine Stunde lang mit dem Thema Sport und auch heute natürlich wieder Sport. Benny, was sind denn unsere Themen? Olympia, klar, das liegt ein bisschen auf der Hand.
Ja klar, wir müssen rüberblicken nach Sochi, ist doch ganz klar. Die Olympischen Spiele sind in vollem Gange und wie du es erwähnt hast, das Teamspringen der Herren steht an und da haben wir echt gute Medaillenchancen. Vielleicht reicht es sogar für Gold, das werden wir dann im Laufe dieser Sendung noch klären. Aber vor allem der Blick auf den Medaillenspiegel generell, der überrascht uns dann schon alle. Da sieht es nämlich richtig gut aus für die deutschen Athleten. Das hat ja so nicht wirklich viele haben das erwartet. Dann geht es rüber von Russland nach England. Da treibt seit dem Wochenende das Schreckgespenst Felix Magath beim FC Fulham sein Unwesen. Diese Verpflichtung, die hat sowohl hier bei uns als auch auf der Insel für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Wir werden nachher mal versuchen, das Phänomen Felix Magath ein bisschen zu zerlegen. Und danach, dann bleiben wir im weitesten Sinne beim Fußball, aber eher in Bezug auf die Berichterstattung. Wir haben mit Sport1-Moderatorin Laura von Zorra nämlich mal über Vorurteile gegenüber weiblichen Sportjournalistinnen gesprochen. Und hinten raus, mein lieber Christian, da haben wir dann noch einen echten Hinhörer.
Absolut, denn vergangene Woche wollten sie ja nicht so richtig starten, aber wir haben hier bei der Doppelstunde Sport natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, wie sich das gehört, schon allein bei diesem Namen und sind natürlich sehr gewissenhaft. Deshalb gibt es hinten raus ein sehr tolles Feature, eine Reportage zu Roller Girls, also wirklich ein interessanter Sport, den man nicht so oft im Fernsehen sieht und auch eigentlich nur selten sonst in Medien überhaupt. Also man könnte sagen, es ist ein Randsport.
Ja, schade, dass man ihn nicht so oft sieht. Ist sehr unterhaltsam.
Ja, aber wir blicken nochmal nach Sochi. Wie gesagt, gerade läuft das Teamspringen der Skispringer.
Genau.
Ja, kann man so sagen. Und es ist aber schon einiges passiert. Mittlerweile ist mehr als die Hälfte rum. Platz 1 im Medaillenspiegel schien ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, für Putin und Russland reserviert gewesen zu sein. Aber das sieht im Moment anders aus. Für dich genauso überraschend, dass die Deutschen da so weit vorne sind?
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja letzte Woche noch darüber spekuliert, ob denn diese Ansage vom DOSB nicht vielleicht ein bisschen zu optimistisch sei. Aber wenn man natürlich 4 der 7 Medaillen in der Randsportart Rodeln holt und es halt tatsächlich 7 Goldmedaillen sind, die die Deutschen schon geholt haben, ja, das ist dann schon sehr, sehr beachtlich. Vorsichtig gesagt, mit unseren 4 Kunsteisbahnen, da haben wir auch einen leichten Vorteil, was das Rodeln angeht hier in Deutschland. Aber ja, die Freude der Deutschen, die ist natürlich trotzdem oder gerade deswegen immens groß, ja, wenn Felix Loch sich zum Beispiel da auf seinem Schlitten in den Eiskanal wirft.
Felix Loch schießt hier wie auf Schienen Richtung Ziel, Richtung Olympiasieg, die letzte Bergauffahrt. Felix, jetzt die Fahrspur halten. Erfüll dir deinen Traum vom Olympiasieg. Nochmal Luft holen, nochmal die letzten 3 Kurven. 1, 2, 3 Rechtskurven. Jetzt ist es wie auf der Achterbahn und der Olympiasieg. Olympiasieg für Felix Loch, Goldmedaille. Und da ist der Vater, da ist Norbert Loch. Und alle freuen sich hier. Olympiasieg für Felix Loch.
Wieder was gelernt für jede Quizduellrunde. Der Vater von Felix Loch heißt Norbert Loch, das kann man
genau,
sich schon mal merken.
Ja.
Und ich finde es wirklich verrückt, 9 Millionen Leute gucken das, glaubt man den Fernsehquoten, live am Fernseher, rodeln, ist schon interessant, da zwängen sich Leute in so engen Anzügen die Bahn runter. Ich persönlich bin dann am Wochenende doch eher bei der Langlaufstaffel der Frauen hängen geblieben und muss auch da sagen, tatsächlich, das war so ein Moment, wo mich persönlich das olympische Fieber doch gepackt hat, denn das war ja extrem knapp.
Jetzt muss Dennis Herrmann zusetzen, sie kann's doch, es reicht nicht ganz.
Sie haben Bronze gewonnen und nicht Gold oder Silber verloren.
Tja, also über diesen 3. Platz konnte man sich wirklich freuen. Der war ja nun auch überhaupt nicht erwartet worden. Noch überraschender ist wohl dann nur der Sieg von Karina Vogt aus Schwäbisch Gmünd einzuordnen gewesen. Sie ist ja im wahrsten Sinne des Wortes aus den Schuhen gekippt.
Jetzt kommt Karina Vogt. Der Sprung ihres Lebens.
gutes Tempo. Sie kommt auch in eine gute Fluglage und das könnte reichen. Das war auch eine gute Landung. Das muss es gewesen sein. Reicht es oder nicht? Welche Zahl leuchtet auf? Es ist die 1, es ist die 1. Sie ist Olympiasiegerin.
Olympiasiegerin, eine Frau im Skispringen, Carina Vogt, Schwäbisch Gmünd, um ganz genau zu sein, da kommt sie her. Und jetzt live in diesem Moment, das ist Live-Radio, ne? Ist ja. Was passiert? Du willst es mir sagen?
Wir sind schon wieder Olympiasieger geworden. Gold in der Teamstaffel der Männer, wenn man das so sagen möchte, im Skispringen. Gerade eben ist es passiert, Severin Freund und Co. haben das Ding nach Hause gebracht. Das ist wieder so ein überraschender Sieg, mit dem wir nicht unbedingt gerechnet haben. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, Wahnsinnsding.
Wo sind denn die Ösis gelandet? Die vermutet man doch da ganz vorne.
Die sind auf dem zweiten Platz gelandet. Silber für Österreich, Bronze für Noriaki Kasai und Japan für den alten Mann aus Fernost.
Da kann man auch immer, finde ich, mitfiebern. Ne? Dieser alte Mann, dass der noch Skispringen macht.
Super,
das
total
ist
gut.
Wahnsinn. Das ist auch Wahnsinn. The No Twist, Musik aus Bayern, auch ganz passend vielleicht zum Thema Skispringen. Kong. Klingt wie ein Computerspiel, heißt auch so. Kong, The No Twist, hier gehört bei Detektor FM in der Doppelstunde Sport mit Benny Zander. Und ich frage mich ja, bist du schon mal Ski gesprungen eigentlich?
Nein, ich kann auch nur ganz, ganz schlecht überhaupt nur Ski fahren. Ich krieg mit meinen leicht Fußballer angeobeinten Beinen kein V hin. Deswegen habe ich mich auf ein Brett gestellt. Aber beim Snowboarden sieht es auch nur so semi-optimal aus, muss ich wirklich sagen.
Telemark ist auch nicht drin.
Nix ist drin. Also Wintersport sowieso, da bin ich sowas von fehl am Platze eigentlich. Aber ich muss es dann doch ab und zu mal machen.
Aber Schulsport ging.
Schulsport hatten wir auch keinen Wintersport, nichts, aber der andere, muss bei mir immer ein Ball mit dabei sein. Ich kann auch nichts dafür, muss immer ein Ball mit dabei sein und da sind wir ja eigentlich fast schon beim Thema.
Fast schon.
Doppelstunde Sport.
Zwei Felderball.
Ach, da war der Ball.
Zwei Felderball ist auch schon fast richtig, immerhin ein Ball im Spiel.
Und ein Feld, genau.
Und ein Feld, ja.
Wir reden nämlich gleich ein bisschen über Felix Magath. Das ist ja der Wahnsinn. Es war eigentlich schon so gut wie beim Hamburger SV am vergangenen Freitag. Dann hat er abgesagt, nur um gefühlt 3 Minuten später als neuer Trainer vorgestellt zu werden beim FC Fulham. Beziehungsweise gab es da die Bestätigung, dass das wird. Für alle total überraschend. Und wir wollen uns diesem etwas älteren Trainer ja jetzt schon, der nochmal den Schritt wagt, rüber über den Ärmelkanal mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Was ist das nur für einer, der da immer wieder den Quelix gibt und vor dem jetzt gefühlt die ganze Insel eigentlich zittert, ne?
Und von dem man ja auch sagt, System Magath und so, dass der doch ein eigenes System hat. Er verkauft immer ständig Spieler, kauft neue Spieler und so. Angeblich verdient er auch bei jedem Transfer mit und so. Also ganz interessante Person. Sprechen genau. wir gleich drüber. Nach Milagres mit Jeweled Cave. Die Doppelstunde Sport bei Detektor FM mit Benny Zander auf der anderen Seite und mir am Telefon.
Christian Bollert.
Mikrofon.
Am Mikrofon, genau.
Am Telefon vielleicht auch. Vorhin waren wir am Telefon.
Aber das stimmt.
Dazu kommen wir gleich. Wir haben nämlich gerade ja noch über die Winterspiele in Russland gesprochen. Jetzt springen wir mal ein bisschen über den Ärmelkanal, im geografischen Sinne jedenfalls, auf die britische Insel. Und wir landen in der englischen Premier League, die ja immer noch so ein bisschen das ist, ja, wovon irgendwie alle Fußballromantiker so ein bisschen träumen. Obwohl man in den letzten Jahren ja doch den ein oder anderen Kratzer an der Premier League gesehen hat. Aber das soll nicht unser Thema sein. Uns geht's um einen deutschen Trainer zum allerersten Mal in England. Das ist schon ein Phänomen.
Genau, der allererste deutsche Trainer in der englischen Premier League, Felix Magath. Der FC Fulham gab am vergangenen Freitag völlig überraschend für alle, für mich auch, vor allem für
selbst
mich für auch
dich.
Noch, für mich auch total überraschend, also wirklich für alle überraschend, die Verpflichtung von Felix Magath bekannt. Warum war das so überraschend? Naja, weil Magath eigentlich großer Kandidat war, den Messias beim Hamburger Sportverein zu geben und da alles an sich zu reißen. Da ging es in der vergangenen Woche ja hin und her. Wir haben ja in der Doppelstunde darüber berichtet.
Er ist ja auch eine HSV-Legende, ne? Klar, wir erinnern uns alle, du auch, 1982 damals Champions League, also Pokal der Landesmeister.
Genau, ich war zwar noch nicht geboren, aber ich erinnere mich trotzdem, weil ich natürlich auch mittlerweile schon mehrfach gesehen habe, wie er da den Siegtreffer erzielen konnte. Ja. Und dann ging es in der vergangenen Woche also hin und her. Kommt er nun zum Hamburger SV, kommt er nicht? Dann sagte er am Freitag ab, nur um kurze Zeit später bei Fulham zu unterschreiben. Das war schon sehr, sehr, sehr kurios. Magath-typisch ja fast schon. Und diese Verpflichtung, die hat auf der Insel dann auch für mächtig Wirbel gesorgt.
Ja, und auf ganz vielfältige Art und Weise. Es überwiegt aber alles in allem doch die Skepsis, muss man sagen, gegenüber diesem Kauz, der da irgendwie aus Deutschland kommt. Fulham belegt in der Premier League aktuell den letzten Platz. Da sind also Magaths Fähigkeiten als Retter, als Feuerwehrmann einmal mehr gefordert. Die hat er ja in Deutschland häufiger mal schon nachgewiesen. In Frankfurt zum Beispiel erinnere ich mich, in Stuttgart. Und entsprechend zuversichtlich ist Magath selber auch, was seine neuen Aufgaben angeht. Darüber hat er nämlich wohlgemerkt, und jetzt kommt's, ist ein bisschen so ein kleiner Lothar Matthäus-Moment, auf der Fulham-Webseite in Englisch. Ne? Das möchten wir noch dazu sagen.
Yeah, sure, I can do that, because I have done it sometimes before in Germany. I take over clubs in a similar situation like Fulham, and I'm very confident that I can do it once more here in England with Fulham.
Ich übersetze kurz, er ist sehr zuversichtlich.
Genau, er ist sehr zuversichtlich, hat laut eigener Aussage, hast du ja auch schon erwähnt, schon ähnliche Situationen zuvor mehrfach gemeistert in seinem Duktus, den er dann halt auch im Englischen beibehält, hat er das da gerade gesagt. Und man hat eben auch gehört, ja, der passionierte Teetrinker Magath, der wird sich seine Tea Time auf der Insel selbst auf Englisch organisieren können. Respekt dafür. Und weil es so schön war und so ungewohnt, würde ich sagen, wir hören nochmal rein. Er hat nämlich auch eine Message für die Fulham-Spieler und die Fans.
I think if the players, the staff and the fans will support us 100% and the players will give 100% in the next days, I'm sure that we have the potential to avoid relegation.
Ich muss ehrlich sagen, er ist nicht mehr der Jüngste, er spricht ein ganz passables Englisch, man muss sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen, aber er ist optimistisch und er denkt, dass man die Relegation vermeiden kann, wenn sich alle zusammenreißen. Benny, wir haben es ja schon angedeutet, die englische Presse war, sagen wir mal, zurückhaltend, nicht so wahnsinnig begeistert. Man könnte auch sagen, eher pessimistisch. Warum eigentlich?
Tja, zum einen natürlich, weil die englische Presse einfach dafür bekannt ist, dass sie nicht sonderlich zimperlich ist. Dann nehmen sich die englischen Medien und die spanischen Medien nicht viel. Da können wir hier in Deutschland mit der Bild-Zeitung, glaube ich, noch einigermaßen leben. Wenn man denn ein Fußballer ist, dann muss man sich mit der gut stellen, dann hast du eigentlich Ruhe. Aber da geht's ganz schön ab. In Deutschland war er ja wegen seines harten Trainings und seiner etwas fragwürdigen Spielerführung unter dem Namen Quelix bekannt, aber das war ja eigentlich noch gar nichts im Vergleich zu dem, was da in England los war. Ein paar Beispiele mal. Die Sun titelte Felix der Schreckliche. Independent sagte Magath der Verrückte oder der Messias, Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen. Und die Daily Mail, das war das schönste Zitat meiner Meinung nach, sagte, dieser fitnessbesessene Geschäftemacher könnte als Witzfigur enden. Nader Tobak von der Daily Mail, das ist darauf zurückzuführen, du hast es vorhin schon erwähnt, dass Magath ja zuletzt immer wieder bei seinen ganzen Stationen unzählige Spieler holte, einen total aufgeblähten Kader zurückließ, wenn er denn dann weg war, zum Beispiel eben auf Schalke oder in Wolfsburg.
Aber gerade dieser Aspekt des Trainings und auch des Umgangs mit den Spielern, den fanden wir so interessant, dass wir heute Nachmittag bei einem Insider mal nachgefragt haben, und zwar beim ehemaligen Bundesligaspieler Silvio Meissner. Manche erinnern sich noch, Stuttgart 2001 bis 2004 unter Magath trainiert. Damals war von Abstiegskampf bis Vizemeisterschaft und sogar Champions League alles dabei. Und genau darüber haben wir mit Meissner gesprochen und wollten natürlich vor allem wissen, wie er den Magath denn damals erlebt hat als Spieler.
Gut, der Felix ist damals in der Zeit gekommen, wo es im VfB nicht so gut ging, wie in der jetzigen Phase auch. Wir waren eigentlich in Richtung Abstiegskampf, wären sicherlich auch unter der Leitung von Ralf Rangnick abgestiegen. Der Felix ist gekommen. Gut, der harte Hund, wie er ist, hat er auch ausgepackt. Jeden Tag Training, zweimal, manchmal dreimal. Gut, und er hat auch nicht viel mit gesprochen mit den Spielern, sondern hat halt sein Ding durchgezogen. Und in Stuttgart hat er auch dem Abstiegskampf hat er auch recht gehalten und wir sind halt nicht abgestiegen. Ne? Das eilt ihm so ein bisschen voraus, aber ich muss sagen, so wie er es gemacht hat, rein vom Training her und auch menschlich, ja, wir hatten Erfolg und er ist auch, glaube ich, als Mensch und Trainer sehr zu schätzen. Ne?
Also der Zweck heiligt die Mittel?
Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ne? Man muss fit sein im Fußball. Ich glaube, dass da in England sicherlich auch andere Fußball gespielt wird als in Deutschland. Da muss er sich vielleicht auch ein bisschen umstellen, weil ich gucke ab und zu auch bei mir liegt, da geht es 90 Minuten hin und her. Da ist in Deutschland ab und zu, glaube ich, auch mehr Taktik. Aber ich glaube, er wird auch seinen Weg dort gehen und auch sicher Erfolg haben. Ja.
Gab es irgendwas, was Sie nur bei ihm kennengelernt haben? Sowas wie Medizinbälle schleppen oder ähnliches?
Ja, Medizinbälle, Kraftkreis, nur mit Medizinbällen oder halt mit dem eigenen Körper oder sogar Bleiweste mit auf den Rücken drauf. Also es gab schon viele Sachen, wo man leicht jetzt hinterher schmunzeln kann. Aber zu der Zeit war es sicherlich auch nicht immer einfach. Aber ja, man war halt hundertprozentig fit und das war auch bei den Mannschaften, die dann hinterher Bayern oder Wolfsburg, wo er Meister geworden ist und alles, ja, hat er nicht viel falsch gemacht. Ne? Es gab ihm eigentlich immer, glaube ich, in die Richtung ihm recht. Ja.
Nun haben Sie ja schon gesagt, er hat relativ wenig mit den Spielern gesprochen. Man hört immer wieder Anekdoten über diesen kreativen, würde ich es mal nennen, Umgang mit den Spielern, diese Spielerführung. Gab es da auch ab und zu mal einen Moment, wo Sie ein bisschen schlucken mussten?
Ja, sicher, aber das ist, glaube ich, beim Profifußball insgesamt eine Sache, wo jeder damit umgehen muss. Es gab sicherlich auch oder gibt noch genug Spieler, die damit nicht umgehen können, aber das ist halt immer so eine Sache, die werden im Fußball dann halt in dem Geschäft nicht ganz so weit kommen, wie diejenigen, die halt sich nicht so viel Gedanken machen und trotzdem weiter Gas geben. Und ich glaube, das ist da auch eine Richtung, wo der Felix drauf setzt, auf so eine Charaktere, ja. Und ich war, glaube ich, ein ganz guter Typ in seiner Richtung, wo ich ganz gut mit ihm klargekommen bin.
Also darf man nicht nachdenken?
Nicht viel. Man sollte auch nicht alles hinterfragen. Ne? Das ist auch eine Richtung vom Profifußballer, wo man, glaube ich, auch viel über Psychologie geht als Trainer. Ne? Und das muss ja auch dazugehören. Und dass man nicht jeden Tag immer an die Hand genommen wird und wird gesagt, ja, ja, alles in Ordnung, alles gut, sondern auch in eine andere Richtung. Ja? Das war auch bei ihm oft der Fall.
Abschlussfrage, Sie sind ja nun jetzt als Spielerberater unterwegs. Glauben Sie, dass sich aber diese Methoden dann vielleicht doch in 10 Jahren oder so mal überholt haben werden?
Na gut, der Felix ist jetzt 60 geworden, glaube ich. Ne? Also in 10 Jahren ist er 70, dann wird es eng. Aber insgesamt muss man, glaube ich, sagen, dass es eine Art und Weise ist, wo man ganz gut mit zurechtkommen kann, auch in der heutigen Zeit.
Sagt Silvio Meixner im Gespräch bei Detektor FM. Wir danken sehr für das Gespräch, wünschen noch einen schönen Abend.
Ja, viel schön. Ne?
Vielen Dank.
Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Doppelstunde Sport.
Auf ins Stadion, Kinder.
Ich sag's, willkommen zurück zur Doppelstunde Sport, wenn Sie nicht sowieso schon die ganze Zeit dabei sind, hier bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und mit mir im Studio sitzt Benny Zander.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Da merken Sie schon, liebe Hörer, uns fehlt die weibliche Komponente, ganz klar. Aber die kommt ja jetzt, Gott sei Dank.
Ja, uns fehlt sie komplett, aber jetzt kommt sie, denn noch haben wir leider keine Moderatorin hier für unsere Doppelstunde Sport, aber generell...
Kann sich ja auch noch ändern.
Kann sich natürlich noch ändern, natürlich jederzeit. Aber generell wird die Sportberichterstattung in Deutschland ja gefühlt immer weiblicher. Heißt, immer mehr Frauen kommen in dieser Branche zum Zug, auch wenn es im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen natürlich immer noch relativ wenige sind, so im direkten Vergleich. Wir haben über dieses Thema heute Nachmittag mal mit unserer Kollegin Laura von Torra gesprochen, moderiert mittlerweile bei Sport1 und sie kam natürlich auch mit all diesen Vorurteilen und so weiter, die es gibt gegenüber Frauen in der Sportberichterstattung mal in Berührung und genau darüber und über ihre Karriere auch so ein bisschen haben wir mit ihr mal gesprochen.
Schönen guten Tag, Laura.
Hallo, moin moin.
Moin moin.
Du selbst stammst ja aus einer nicht ganz unbekannten Sportreporterfamilie. Was hat eigentlich dein Vater gesagt, als du mit deinem Berufswunsch um die Ecke gekommen bist?
Ich habe das schon ganz oft erzählt. Der hat mich für völlig bescheuert erklärt und hat gesagt, Laura, so schön der Job manchmal ist im Stadion, du musst jedes Wochenende arbeiten. Also wenn all deine Freunde frei haben und feiern gehen, sitzt du im Stadion oder im Schnitt oder machst sonst was, bereitest dich auf eine Sendung vor. Eigentlich ist es ein Scheiß. Aber das Fieber packt einen dann irgendwie und ich bin, wie gesagt, im Stadion aufgewachsen. Ich kenne es nicht anders. Eigentlich ist er selbst schuld, dass er uns so früh, mich und mein Bruder, immer mit ins Stadion genommen hat, dass wir auch infiziert worden sind.
Aber hast du auch gespürt, dass es so ein bisschen so ist wie bei den Kindern von Beckenbauer oder so, dass man ganz besonders hinguckt, so nach dem Motto, naja, die hat den Job doch nur wegen des Vaters bekommen?
Ja klar, es ist bei mir natürlich immer dann dieses Klischee Frauenfußball und dann auch noch Montys Tochter. Also ich habe da mit 2 Vorurteilen zu kämpfen, muss aber sagen, dadurch, dass ich auch eine richtige Ausbildung gemacht habe, ich habe studiert, habe dann Volontariat bei Sky gemacht, 1,5 Jahre, bin auch richtig ausgebildete Journalistin und Redakteurin, merken die Leute eigentlich relativ schnell, dass ich was auf dem Kasten habe und dann legt sich das auch nach der ersten Woche wieder.
Du hast das schon angesprochen, du warst relativ früh viel im Stadion unterwegs, warst lange und viel mit dem Sport und insbesondere mit dem Fußball in Kontakt. Hast du es eigentlich damals, als so die Idee aufkam, hey, ich möchte das eigentlich auch gerne machen, hast du das damals bewusst wahrgenommen, dass wirklich nur sehr wenige Frauen in dieser Branche gearbeitet haben?
Na, was heißt bewusst wahrgenommen? Also meine Mutter, das wissen immer ganz viele nicht, war auch Sportmoderatorin und zwar in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, die hat damals dann, als ich kam, also mit meiner Geburt aufgehört und auch da war das Thema Frauen und der Sport und das ist jetzt im Kommen und so, also so neu ist das Thema eigentlich nicht mehr. Das Interesse nimmt natürlich auch zu, das sieht man an den ganzen Mädels, die inzwischen auch ins Stadion gehen. Also ich sehe mal ganz viele Frauen, die ihre Freunde begleiten oder selbst einfach Interesse am Thema Fußball und Sport haben. Deswegen, also ich finde das Thema gar nicht mehr so krass. Ich finde es schön, dass es so viele Frauen gibt inzwischen. Ich finde sie auch alle gut. Ich habe ganz viele liebe Kolleginnen und ich finde, dass man dieses Thema eigentlich gar nicht mehr ausbauschen möchte und deswegen... nehme ich das eigentlich gar nicht mehr so wahr.
Jetzt gibt's aber trotzdem, wenn man über Frauen im Sport gibt, immer noch so diese berühmten geflügelten Wörter. Schalke 05, der Versprecher von Carmen Thomas damals im Sportstudio, der hängt ja irgendwie immer noch im Raum. Warum wird denn darüber tatsächlich so viel diskutiert, auch jetzt heute in unserer Sendung?
Ja, wenn nicht mal darüber diskutiert wird, dann haben wir es geschafft. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann es dir nicht sagen. Natürlich guckt man bei einer Frau noch mal mehr drauf oder hört noch mal genau hin, weiß sie das jetzt, weiß sie das nicht. Genauso wie Männer Fehler machen, sollten wir auch Fehler machen dürfen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger bei uns. Aber du, das ist doch nur mehr Ansporn für mich persönlich als Frau, noch besser zu sein, es den Jungs zu zeigen und mein Mann zu stehen, sage ich immer, oder meine Frau zu stehen.
Jetzt warst du ja bis vergangenes Jahr Field-Reporterin auch bei Sky. Jetzt bist du als Moderatorin bei Sport1 auch immer wieder am Spielfeldrand unterwegs. Wie begegnen dir die harten Männer denn so vor und nach dem Spiel? Wird dir vielleicht eine kritische Frage auch eher verziehen als einem männlichen Kollegen?
Nee, das überhaupt nicht. Also bei einer kritischen Frage, und die ich natürlich stellen muss manchmal, das ist auch mein eigener Anspruch, also da nicht nur die Mädchen Fragen zu stellen, sondern natürlich auch mal kritisch zu hinterfragen, sind die auch schon mal angefressen. Also klar, aber das ist ja der Reiz des Jobs und das will ich auch und das macht auch die Spannung aus und ich will da auch was aus denen rauskitzeln. Also ich würde sagen, unterm Strich begegnen die mir genauso, wie sie männlichen Kollegen begegnen. Also eine schlechte Erfahrung habe ich mal gemacht, aber heute verstehen wir uns auch wieder, deswegen ist das alles okay.
Wer war das?
Ich habe mit Tobi Sippel, dem Torwart von Kaiserslautern, mal ein Interview gemacht und der hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, hat einen Elfmeter gehalten, glaube ich sogar, in dem Spiel, hat dann aber doch einen Gegentreffer gekriegt und es war leider Torwart-Ecke, ja. Und da habe ich ihn gefragt, so ja, manch einer würde sagen, das ist jetzt die Torwart-Ecke, was sagen Sie? Und dann hat er gesagt, ja, wenn Sie als Frau meinen, das wissen zu können, dann ist das wohl so. Und hat da relativ pampig reagiert. Und dann habe ich aber nur gesagt, ja, das sage ich nicht nur als Frau, das sage ich auch als jemand, der gern Fußball schaut. Und dann haben wir uns mürrisch angeguckt und zwei Spieltage später war alles vergessen. Also alles gut.
Na, das ist doch schön zu hören. Ja, nun ändert sich die Situation in deiner Branche ja nun wirklich im Moment gefühlt doch sehr. Du hast angesprochen, deutlich mehr Frauen als früher berichten zum Beispiel mittlerweile über Fußball. Daraufhin kam aber in der letzten Zeit auch wieder verstärkt diese Reaktion aller, ja, die Sender machen das ja eigentlich nur wegen der Optik und nicht wegen der Qualität. Wie sehr gehen dir solche Aussagen eigentlich auf den Senkel?
Da gehen mir gar nicht auf den Senkel. Wie gesagt, also wenn einer mit Vorurteilen in ihrem Leben und in diesem Job leben musste, dann bin ich das. Ich höre ja nicht nur dann die junge, hübsche Frau, sondern auch noch die Tochter von. Das juckt mich gar nicht. Das prallt mittlerweile völlig an mir ab. Und ich sage es auch mal ganz ehrlich, also natürlich spielt Optik im Fernsehen immer eine Rolle. Ja, also das ist nun mal so. Und wenn da junge, hübsche Mädels da sind, die den Job gut machen können, warum nicht? Ist doch nett, die anzuschauen. Die Spieler freuen sich, alles gut. Also alles immer nicht so ernst nehmen, ist da meine Einstellung.
Jetzt hast du ja gesagt, du würdest am liebsten darüber gar nicht mehr diskutieren, über das Thema und dich freuen, wenn das Thema völlig normal würde und wir eben nicht mehr darüber diskutieren müssen in so einer Sendung wie heute beispielsweise. Wann glaubst du denn, ist es soweit? 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20, 100?
Ach, das kann ich euch ganz schlecht sagen. Also ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist es auch gar kein Thema mehr. Deswegen, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Katrin Müller-Hohenstein, Monika Diaz, Jessica Kastrup, das sind alles so tolle Beispiele, dass Frauen wirklich Ahnung haben, mit Klasse moderieren, mit Wissen glänzen. Für mich persönlich, in meiner persönlichen Einschätzung, ist es kein Thema mehr. Deswegen kann ich nur hoffen, dass es für ganz viele andere Leute auch kein Thema mehr sein wird irgendwann.
Das sagt Laura von Torra. Wir haben sie heute erreicht vor der Sendung im Auto. Deswegen rauscht es auch so ein bisschen. Deswegen entschuldigen wir uns hier an dieser Stelle ein bisschen für die Tonqualität, denn du bist unterwegs zu einem Fußballspiel. Und wir sagen an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das Gespräch.
Danke euch. Tschüss.
Danke, ciao.
Doppelstunde Sport.
Ja, jetzt nochmal 2 Extrarunden hier.
Richtig, denn wir gehen tatsächlich nähern uns dem Ende. Wir gehen dem Ende entgegen, könnte man auch sagen. Zum Abschluss haben wir aber noch einen kleinen Höhepunkt, den wir ja nachliefern müssen, muss man richtig sagen.
An dieser Stelle. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, denn es geht jetzt nochmal um die Roller Girls, um die Randsportart Roller Derby. Vergangene Woche hackte es ein bisschen, deswegen gibt es jetzt nochmal diese verrückte Mischung aus Eisschnelllauf und Football, das Ganze aber ohne Eis, dafür auf Rollschuhen
und mit übrigens, viel Körpereinsatz. Habe ich bei Olympia gesehen, komme ich jetzt gerade nicht drauf, im Kreis, Eislaufen, Schubsen.
Eishockey, was meinst du denn?
Ist so ein kleines assoziatives Spiel, was wir jetzt gerade spielen. Wo die Asiaten immer so gut sind, Südkorea und so, da sind die Deutschen nicht so gut. Wo die im Kreis laufen und sich auch so wegschubsen. Es hat was von Roller Derby, nur auf dem Eis.
Habe ich nicht gesehen.
Was bist du für ein Sportexperte?
Ich habe so viel Sport, den ich gucken muss, ja. Und irgendwann kriegt man da eins auf den Deckel, wenn man den ganzen Tag nur Sport guckt.
Wir werden es nachliefern. Mir liegt es auf der Zunge und ich komme nicht drauf.
Es ist ja, du kommst noch. Es ist immer so. Dann, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, kommt man drauf. Mhm. Auf jeden Fall gleich gibt's Roller Derby. Also Vollkontakt-Sportart. In den USA war das mal eine ganz große Nummer in den 60er Jahren. Und deshalb hat unser Kollege Andi Bischoff hier in Leipzig mal die Roller Girls mit dem schicken Namen Riot Rockets besucht.
Donnerstagabend in einer Leipziger Schulsporthalle. 10 junge Frauen laufen im Kreis und machen sich warm. In der Ecke liegen allerdings keine Schläger oder Bälle, sondern Rollschuhe. Zum Ende des Aufwärms kommen dann die Rollschuhe zum Einsatz. Das sind keine Inline-Skates, sondern so ganz klassische Rollschuhe, wie man sie kennt, mit 4 Rollen. Was ist denn das Besondere an den Rollschuhen?
Das sind die Mega-Profi-Rollschuhe. Mit denen sind wir super schnell.
Die sind also tatsächlich schneller als Inline-Skates, obwohl die Rollen nebeneinander sind?
Es kommt immer darauf an, wer die fährt. Aber für unser Spiel sind die halt wichtig, weil du ganz andere Manöver mit denen fahren kannst.
Ihr legt euch jetzt hier ja außer den Rollschuhen auch alle noch so total viele Pads an. Was habt ihr denn alles für Schoner und für Schützer dabei?
Ja, das sind eigentlich Knieschoner, Ellbogenschoner, Handgelenkschoner, Helm und Mundschutz. Und das ist tatsächlich alles Pflicht. Also ohne darfst du gar nicht fahren. Das reicht nicht, wenn du ein Spiel spielst, dann lässt dich keiner auf den Track ohne das alles.
Plastikhütchen und Pylonen hat Danny jetzt in der Halle ein Oval abgesteckt und das kommt auch dann schon dem Track, auf dem die Wettkämpfe im Roller Derby stattfinden, relativ nah. Hat zwar nicht dieselben Ausmaße, aber diese ovale Form ist typisch. Man nimmt also sehr viel Schwung auf den langen Seiten mit und versucht ihn dann durch die Kurven zu tragen, ähnlich wie beim Eisschnelllauf, um sich dann auch gegenseitig zu überholen oder eben auch umzurempeln. Die Spielerinnen laufen jetzt zu viert hintereinander in der sogenannten Paceline. Das ist eine Formation, in der man im Spiel sehr gut Geschwindigkeiten machen kann. Das ist so ähnlich wie das Windschattenfahren beim Radfahren. Also eine läuft vorne weg und die anderen hinterher. Und jetzt auf Pfiff vom Trainer werden sie 2 schnelle Schritte nach außen gehen. Das ist also auch ein Manöver, mit dem man dann im Spiel entweder jemand anderen, der schneller ist, der von hinten kommt, Platz macht. Oder auch sich jemanden mit Absicht natürlich in den Weg stellt. Denn Geschwindigkeit, das ist genau das, worauf es beim Roller Derby ankommt. Punkte können im Spiel nämlich nur erzielt werden, wenn eine Spielerin, die sogenannte Jammerin oder der Jammer, Spielerin des anderen Teams überholt und dafür dann Punkte bekommt. Und die Aufgabe der anderen 4 Läuferinnen des Teams ist es, der Jammerin den Weg dafür frei zu blocken oder die gegnerische Jammerin eben genau daran zu behindern. Eine gewissermaßen Grundform beim Roller Derby ist Packfahren. Das heißt, die 5 Spielerinnen fahren zusammen in einer Gruppe. Sie berühren sich eigentlich fast alle gegenseitig. Also jeder hat zumindest an jeder Hand eine andere. Und dann lässt man sich so ein bisschen zurückfallen und wechselt mal durch. Auch wieder ähnlich wie beim Radfahren, so Kreiselfahren. Und das Ziel ist natürlich klar, je kompakter man ist, desto schwerer ist es, dafür jemand anderen da dazwischen zu kommen oder die sogar zu überholen. Und auch das muss natürlich trainiert werden und da kommt es sehr viel auf Koordination an. Also man muss schauen, wo bin ich selber, wie viel Kraft habe ich noch, wer lässt sich zurückfallen. Nicht trivial.
Okay, ich komme vor.
Hier in der Übung sind es jetzt 5 Spielerinnen, die im Pack fahren. Und das sieht schon sehr martialisch aus. Also wenn ich mich hier auf die Bahn mal knie und die auf mich zurollen lasse, dann ist das durchaus was, wo man Angst bekommt. Ich gehe auch mal ein kleines Stück zur Seite. Und wenn man sich dann vorstellt, dass in einem Derby-Match 8 Pack-Spielerinnen sind, dann kann man sich auch vorstellen, dass das durchaus wehtun kann, wenn man mit denen kollidiert.
Ich könnte auch gleich, wenn es möglich ist, schon mal nach hinten gucken. Weil hinten gucken ist auch immer ganz wichtig beim Derby. Jammer kommt rechts, Jammer kommt links. Ne?
Die Kommunikation, auf die der Trainer hier so viel Wert legt, die ist auch deswegen wichtig, weil wenn eine Spielerin aus dem Pack zurückfällt, dann ist das automatisch ein großer Punkt für den Gegner, also eine große Wertung. Und das ist natürlich was, was man absolut vermeiden möchte, dass durch einen eigenen Fehler oder Unachtsamkeit der Gegner zu Punkten kommt. So eine Art Eigentor quasi. Aufgrund der tiefen Derby-Position muss man hier auch zwischendurch immer wieder Lockerungsübungen machen, auch mal wieder ein bisschen aufrecht fahren, um die Muskulatur im unteren Rücken zu entspannen. Weil schon nach einer knappen Stunde Training geht das hier schon ganz schön an die Substanz. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht mitmachen muss. Wirklich. Nachdem wir also bisher Lauf- und Bremsübungen hatten und Schwungübungen, geht es jetzt schon um Zielzonen und Trefferzonen. Hier wird sozusagen nochmal das Vollkontaktpotenzial von Roller Derby sehr plastisch. Die Mädels sind jetzt aufgereiht über den ganzen Kurs und jeweils eine Spielerin muss an jeder anhalten und einen kleinen Bodycheck verteilen. Also so kann man natürlich auch Härte trainieren.
Achtet auf eure Ellbogen, dass die nicht mitgehen, weil es ist meistens an der dafür ein Ausschließungsgrund, dass ihr praktisch den Ellenbogen mit draußen habt, der Schiedsrichter sagt, ey, scheiße, war ein Ellenbogen. Obwohl das vielleicht nicht der Ellenbogen war, ne? Sondern einfach nur so danach gependelt ist. Und ich als Schiedsrichter sage, Ellenbogen, raus. Aber sie muss hinfallen. Also wenn der Ellenbogen jetzt kommt, ne, zack, und es passiert nichts.
Nebenbei hat Trainer Danny, der selber auch Schiedsrichter beim Roller Derby ist, hier auch noch ein bisschen Regelkunde eben gemacht. Und auch das ist für die Riot Rockets wichtig. Sie haben zwar noch kein Pflichtspiel gemacht, aber das steht demnächst an. Und das geht natürlich nur, wenn man auch weiß, wofür es Punkte gibt und was abgepfiffen wird. Bei den Schulterchecks, die der Trainer gerade vorgemacht hat, geht es halt wirklich darum, aus der tiefen Position heraus einen Treffer mit einer Wirkung nach oben zu erzielen beim Gegner. Weil wenn sich eine Spielerin auf Rollschuhen einen Check mit einer Bewegung nach oben einhandelt, dann pendelt sie natürlich aus und dann kommt sie aus ihrer Position raus. Und wenn man auf diesen Rollschuhen einmal in eine aufrechte Position kommt, dann zieht es die richtig unter einem weg. Ja? Die sind so ausbalanciert, dass man nur in einem tiefen Stand nach vorne kommt. Ansonsten machen die sofort eine Bewegung und man liegt auf dem Hintern und das ist genau das, was ja eigentlich mit so einem Check auch erzielt werden soll. Es ist jetzt 10 vor 10. Die Riot Rockets haben jetzt fast 1,5 Stunden trainiert und man merkt jetzt auch, dass die richtig Knülle sind von dem Roller Derby Training. Also die ersten haben auch schon so Krämpfe und man ist froh, dass man jetzt hier nochmal so bei den letzten Technikübungen ist. Ein bisschen rückwärts laufen im Kreis. Mein vorläufiges Fazit: Erstens, absolute Randsportart natürlich, ja, also das machen fast nur Amateurinnen und das ist so eine richtige Graswurzelbewegung, deswegen ist schon mal das Randsportkriterium erfüllt. Als Sport ist es unglaublich fordernd und vielseitig, das hätte ich wirklich nicht erwartet, es braucht unglaublich viel Koordination, Ausdauer, Kraft natürlich für die Checks, aber auch für das Laufen, ja, also wer mal versucht hat auf Rollschuhen 10 Minuten am Stück zu laufen und das so aus den Oberschenkeln rauszudrücken, dann natürlich die Technik, die Lauftechnik, aber auch die Kontakttechnik, also wie gibt man sich Schwung, wie spricht man sich als Team ab. Wenn Sie mich fragen, dann ist das so eine Mischung aus Eishockey, Radfahren, Eisschnelllauf. Also wirklich eine sehr fordernde Sportart mit sehr vielen Elementen und deswegen dauert das auch wie im Fall der Riot Rockets dann fast ein Jahr, bis man sozusagen kampfbereit ist, bis man auch Wettkämpfe machen kann, weil es einfach eine sehr komplexe und fordernde Sportart ist.
Du schreist Riot als Typ, dann kommen wir schnitten.
3, 2, 1, Riot!
Riot! Geht doch!
Ja, geht doch. Das war Andy Bischoff. Und dann kamen die Schnitten, haben sie, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Über Roller Derby.
Absolut. Und wir müssen natürlich noch was auflösen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, was war denn da? Bei Olympia gibt es doch sowas Ähnliches, sieht genauso aus oder fast genauso. Da laufen die auch im Kreis und müssen da was machen. Und Jetzt haben wir es endlich gefunden. Das heißt natürlich Short Track. Und das hast du vielleicht auch schon mal gesehen.
Ich glaube nicht. Oh, ganz ehrlich, nicht. Ich glaube nicht. Ich würde mich erinnern, wenn ich es gesehen hätte.
Aber wir wären nicht Detektor FM, wenn wir nicht Detektor FM wären, wenn wir nicht nachliefern würden an dieser Stelle, wann du das mal nachholen kannst. Zum Beispiel morgen 10.30 Uhr. Hast du schon was vor?
Nee. Also ich wollte eigentlich da noch schlafen, aber okay, dann.
1000 Meter Frauenqualifikation Short Track.
Das, okay, dann machen wir das so.
11.15 Uhr 500 Meter Männerqualifikation.
Nee, dann lieber Frauen.
Oder 11.54 Uhr 3000 Meter Staffel Frauenfinale, Short Track. Das sind so die wichtigsten Kennziffern, die beim Short Track anstehen in nächster Zeit.
Ja, jetzt bin ich aber umfassend darüber informiert und werde mich darüber natürlich auch mal weiter informieren und mir das angucken.
Das erwarte ich auch. Bis zum nächsten Mal hast du das hoffentlich nachgemacht. Ganz im Sinne von Doppelstunde Sport. Das hier sind Panama. Ich wüsste übrigens nicht, dass jemand aus Panama bei den Olympischen Spielen dabei ist. Auch das müssen wir noch recherchieren.
Machen wir gleich.
Destroyer, und dann ist es auch schon so langsam, aber sicher an der Zeit, sich zu verabschieden.
Leider ja.
Panama mit Destroyer, und auch hier haben wir natürlich noch was aufzulösen. Wir haben nachgeguckt, es gibt tatsächlich keinen Olympiateilnehmer aus Panama.
Nee, leider nicht. Also hätte mich jetzt gefreut. Hätte schön gepasst, alles um die Sendung rund zu machen. Ich glaube, sie war auch so einigermaßen rund, oder?
Sie war auch so rund, und ich habe geguckt, es gibt einige Nachbarländer von Panama, die sind mit dabei. Also nicht direkte Nachbarn, aber sagen wir mal in der näheren Umgebung. Also zum Beispiel habe ich gesehen, dass Venezuela einen Starter mit dabei hat, Mexiko hat einen dabei, Bermuda hat einen dabei. Und die Cayman Islands fand ich besonders interessant. Haben auch jemanden zu Olympia geschickt. Und zwar Dow Travers. Also das passt eigentlich, besser geht's gar nicht als Name. Dow Jones,
ja,
Dow
Travers. Und was macht er? Weißt du das?
Riesenslalom und Slalom.
Ah, da guck einer an.
Aber ist noch keine Zeit und kein Rang eingetragen. Kommt vielleicht noch.
Denke ich auch, ja. 88 Länder sind's insgesamt.
Das war es dann aber auch schon wieder. Nicht mit Olympia, aber mit der Doppelstunde Sport an diesem Montagabend.
Ja, schön war's.
Schön war's. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, Benny Zander.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir. Christian Bollert.
Wir können uns wiederhören, Sie können uns wiederhören. Nächsten Montag, 20 Uhr, gibt's wieder eine Doppelstunde Sport, und wir schicken Sie noch in den Abend mit We Have Band und Someone.
Schöne Zeit, bis nächste Woche.
Tschüss.